Zwei Männer treffen sich zufällig in der Innenstadt. Dann sagt der eine zum anderen: Mensch, Sebastian, hallo, grüß dich, schön dich zu treffen. Sag mal, du hast dich so verändert, ich hätte dich fast gar nicht erkannt. Sagt der andere: Ich glaube nicht, dass wir uns kennen. Ich heiße überhaupt nicht Sebastian. Ach wie, und Sebastian heißt du auch nicht mehr. Die Bibel sagt von einem Menschen, der mit Jesus Christus lebt, dass er eine neue Schöpfung ist. Dass etwas völlig Neues begonnen hat. Dass er nicht mehr der Alte ist, nicht mehr die Alte ist. Du bist nicht mehr die Alte, du bist nicht mehr der Alte. Das möchte ich so als Überschrift verstehen über dieser Predigt. Wenn wir über die neue Schöpfung nachdenken oder neue Identität eines Menschen, der mit Jesus Christus anfängt zu leben. Ich bekam in dieser Woche Post von einer jungen Frau, die mir schrieb, dass sie sich verlobt hat. Und dann schrieb sie so ein bisschen über Hochzeitspläne und was damit zusammenhängt. Und dann schrieb sie einen Satz, den ich bedeutsam fand. Sie schrieb: Aber jetzt erstmal, also angesichts dieser ganzen Vorbereitung, jetzt erstmal freue ich mich an meinem neuen Stand. Also am Verlobtsein. Ich freue mich daran, dass ich jetzt verlobt bin. Das heißt, diese Freude daran, dass sie sozusagen in einen neuen Stand, in eine neue Identität in gewisser Weise eingetreten ist, daran freut sie sich. Und darin, das merkte man so richtig aus diesen Zeilen, darin ruht sie noch jetzt, bevor diese Arbeit vielleicht oder auch Vorbereitung, natürlich schöne Arbeit kommt, in Bezug auf die Hochzeitsvorbereitung, sie freut sich an diesem Stand des Verlobtseins und daran, dass sie sich gegenseitig versprochen haben, sich zu heiraten. Du bist nicht mehr der Alte. Wenn wir das einem Menschen sagen, der schon lange Christ ist, dann erlebe ich das oft so, dass Menschen dann sagen, ja Moment mal, irgendwie so neu empfinde ich mich gar nicht. Wie neu ist eigentlich dieses neue Leben? Ich erlebe doch immer wieder, dass mich Sachen aus meiner Vergangenheit einholen. Da bin ich 20 Jahre, 25 Jahre, 30 Jahre Christ und ich erlebe, dass ich immer wieder neu an Sachen herangeführt werde, die ich zu bewältigen habe, von denen ich vielleicht dachte, die hätte ich längst unter den Füßen. Ich erlebe, dass ich in Situationen komme, wo ich mich genauso oder schlimmer verhalte wie am Anfang meines Christseins. Und bin enttäuscht über mich, enttäuscht über mein Versagen. Wie neu ist eigentlich das neue Leben? Lesen wir mal dazu 2. Korinther 5, Vers 17. Das haben wir eingangs des Gottesdienstes gehört und ist für mich so ein Schlüsselvers, der diese Tatsache beschreibt, diese neue Identität. Wenn also ein Mensch zu Christus gehört, ist er schon neue Schöpfung. Was er früher war, ist vorbei. Etwas ganz Neues hat begonnen. Ich finde, dass dieser Vers es unglaublich schön ausdrückt, was es bedeutet, ein neuer Mensch mit einer neuen Identität als Christ zu sein. Hier steht, wenn du zu Jesus Christus gehörst, also wenn du einmal Jesus Christus in dein Leben hineingelassen hast und gesagt hast, bewusst gesagt hast, ich möchte mein Leben mit Jesus Christus leben, ich möchte, dass du in meinem Leben Herr bist, dass du in meinem Leben bestimmst. Und ich will gern, dass Kreuz und Auferstehung für mich gelten. Dann bist du schon, hier steht dieses schöne Wort, schon, du bist schon eine neue Schöpfung. In diesem Moment, in dem du zu Jesus Christus kommst, bist du von Gott her eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur, ist es in der Lutherbibel beschrieben. Das bist du. Ob du das fühlst oder nicht, du bist es, weil Gott es über deinem Leben ausspricht. Du bist eine neue Schöpfung. Wie kann man das vergleichen? Schauen Sie, wenn zwei Menschen heiraten, dann ist das so, dass von Gottes Verständnis her zwei Menschen plötzlich eine Einheit bilden. Die Bibel drückt das so aus, die beiden sind dann nicht mehr zwei Menschen, sondern einer. Gegebenenfalls einer mit Reißverschluss, ja. Man läuft ja jetzt nicht wie siamesische Zwillinge durch die Gegend, also es bleiben zwei Persönlichkeiten. Und trotzdem beschreibt die Bibel die Ehe als eine Neuschöpfung. als etwas, was völlig neu von Gott geschaffen wird. Deshalb kann Jesus das so ausdrücken, denn was Gott zusammengefügt hat, da spricht er die Eheleute an, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch und darf der Mensch nicht trennen. Gott hat es zusammengefügt. Das bedeutet, die Ehe ist eine Neuschöpfung, aus zwei Menschen wird einer. Und die Bibel sagt uns, dass die Ehe ein Bild ist für diese Beziehung des Menschen auch zu Gott. Das bedeutet, wenn du mit Jesus Christus anfängst zu leben, dann bist du eine Neuschöpfung, weil du mit Jesus Christus verbunden wirst. Und so wie die Ehe nur mit Gewalt und nur mit Schuld sozusagen wieder auseinandergerissen werden kann, so kann auch diese Neuschöpfung nicht zerbrochen werden, weil Gott sie hält. Es sei denn, ein Mensch drängt mit Gewalt aus dieser Beziehung wieder heraus. Wenn ein Mensch Christ wird, ist er eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur, etwas völlig Neues hat begonnen. Nun sehen Sie, wenn Sie jemanden treffen, der verheiratet ist, der einen Tag nach der Hochzeit oder am Tag der Hochzeit, Sie sehen es diesem Menschen, wenn Sie jetzt nicht die Umstände kennen, ja nicht an. Sie können es ihm an der Nasenspitze ja nicht ansehen. Also rein äußerlich hat er sich ja nicht verändert. Sein Verhalten hat sich nicht verändert. Er ist zwar an diesem Tag besonders glücklich und hoffentlich sehr charmant zu seiner neuen Frau, ja, oder sie zu ihm, umgedreht gesprochen. Aber verstehen Sie, Sie können von außen diesem Menschen nicht ansehen, dass er in einem neuen Stand ist. Sie können ihm nicht ansehen, dass da eine neue Schöpfung passiert ist. Und doch ist es der Fall. Es ist verbrieft sozusagen. Es ist, der Standesbeamte hat das sozusagen zu seinen Akten gelegt, dass das so ist. Und er wird in den Stand des Ledigen nie mehr zurückkehren. Und wenn er aus dem Stand des Verheirateten heraus will, geht das nur über Zerbruch. Das heißt, hier ist ein neuer Stand eingetreten. Und so ist das auch mit der neuen Schöpfung eines Menschen. Der Christus annimmt, dann bist du verbrieft von Gott gesprochen, in einem neuen Stand. Und es geht nicht mehr zurück in den Alten. Selbst wenn du schuldig wirst, geht Gott mit dir deinen Weg weiter. Du kannst wieder neu starten, du kannst deinen Weg fortsetzen. Aber das, was Gott in dir angefangen hat, die Neuschöpfung deines Lebens, die garantiert er. Ich möchte das noch weiter ausführen an dem Versen des Galaterbriefes, Galater 3. Das sehen wir jetzt. Galater 3, Vers 27. Als ihr in der Taufe Christus übereignet wurdet, habt ihr Christus angezogen wie ein Gewand. Bleiben wir mal bei diesem Vers. In der Taufe, also Paulus spricht hier Christen an und er geht davon aus, dass jeder Mensch, der zu Christus gehören will, auch sich taufen lässt. Also das heißt, wenn du zu Christus gehörst und bist noch nicht getauft, dann rate ich dir, das bald nachzuholen. Die nächste Taufe haben wir am 29.08., 29. August. Ich finde, nach diesem Text gibt es sozusagen kein Aufschieben einer Taufe, sondern hier ist das ganz klar ausgedrückt, wenn du Christus gehörst, dann lass dich auch taufen. Ja? Als ihr in der Taufe Christus übereignet wurdet, also hier werden die Besitzverhältnisse neu eingerichtet, das bedeutet die Taufe. Ja? Hier sagt ein Mensch, ich gehöre ab jetzt Jesus Christus, er ist mein Herr. Neue Besitzverhältnisse. Ihr wurdet in der Taufe Christus übereignet. Neuschöpfung. Dann habt ihr, und jetzt kommt ein Bild der Bibel, was häufig in der Bibel auftaucht, dann habt ihr Christus angezogen wie ein Gewand. Deswegen habe ich hier zwei Gewänder mitgebracht. Ihr habt Christus angezogen wie ein Gewand. Und jetzt ist wichtig, vom biblischen Verständnis von diesem Gewand nicht falsche Schlüsse zu ziehen. Hier geht es nicht darum, mein Sohn sagte mir heute, dass er gerne ein Trikot der Nationalmannschaft hätte. Ja? Wenn er das anzieht, dann wird er nicht Nationalmannschaftsspieler damit. Wenn wir aber über jemand sagen, wie Philipp Lahm beispielsweise, er hat das Nationaltrikot übergezogen, dann meinen wir damit, er ist berufen worden, dass er Nationalspieler sein kann. Das heißt, das Trikot hat an der Stelle eine andere Bewandtnis. Und so ähnlich ist das, es beschreibt einen Stand, also etwas, was, wozu jemand auserwählt wurde. Und genauso ist dieser Begriff hier. Wie ein Gewand. Hier ist an das Königsgewand gedacht und an das Priestergewand. Das waren nicht Gewänder, die man sich selber sozusagen einfach mal angeworfen hat, so irgendwie eine Kleidung, eine Äußerlichkeit, sondern hier wird beschrieben, jemand, ich habe hier so ein königliches Gewand mal mitgebracht, ja, ein König wurde mit einem Königsgewand bei seiner Krönung bekleidet, ein Priester wurde bei seiner Priesterweihe mit einem Priestergewand bekleidet und das Gewand steht dafür, dass dieser Mensch jetzt in einer neuen Stellung ist, dass er eine neue Position hat. Und so hast du eine neue Stellung vor Gott, wenn du zu Christus gehörst und diese Neuschöpfung geworden bist, dann bist du jemand Neues. Und dann bist du in seine Mannschaft hineingewählt, um das mit diesem Trikot zu vergleichen. Dann wird über dich gesagt, er hat das Trikot sozusagen dieser Mannschaft Gottes übergezogen bekommen oder hat es angezogen. Das ist ja hier aktiv beschrieben. Aktiv beschrieben, weil es Paulus darum geht, es ist nichts, was sich nur an dir ereignet. Bei dem Königsgewand und dem Priestergewand hätte man jetzt erwartet, dass hier gesagt wird, dann ist euch das Gewand übergezogen worden oder ihr wurdet mit diesem Gewand bekleidet, passiv. Aber Paulus formuliert aktiv und sagt, ihr habt euch in der Taufe Christus übereignet. Das ist bis heute so, dass Taufe etwas ist, wozu sich ein Mensch entscheidet. Und genauso habt ihr Christus angezogen wie ein Gewand. Das sagt auch, wenn du wirklich zu Jesus Christus gehören willst, dann ist das sozusagen auch dein Entschluss. Du bist von Gott berufen in die Nationalmannschaft, sage ich mal, in die Mannschaft Gottes hineingerufen und gewählt. Aber es ist jetzt an dir, diesem Ruf zu folgen und zu sagen, ja, ich komme. Ich bin dabei. Und ich ziehe das Trikot an. Oder Berufung zum König, Berufung zum Priester. Auch das sind ja biblische Bilder für einen Christen. Du bist berufen, König und Priester Gottes zu sein. Und es liegt an dir, dieses Gewand überzuziehen und zu sagen, ja, ich möchte in diesem neuen Stand leben. Eine neue Schöpfung. Und dann geht Paulus jetzt weiter und das, ach so, Moment, da will ich noch den zweiten Vers will ich noch kommentieren. Hier in dem Vers 28, Galater 3, 28. Es hat darum auch nichts mehr zu sagen, ob ein Mensch Jude ist oder nicht Jude. Das war übrigens der unüberbrückbarste Graben, den es zu der damaligen Zeit gab. Das, was Juden sagten, also Juden, das sind sozusagen per Definition die Gottgefälligen. Und die Nicht-Juden oder Griechen, wie es hier ursprünglich steht, das war der Ausdruck dafür, das sind Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben. Es hat nichts mehr zu sagen, wo du herkommst, was deine Herkunft ist. Es hat nichts mehr zu sagen, welche soziale Stellung du hast, ob im Sklavenstand oder frei. Das Geschlecht spielt keine Rolle mehr. Bei den Juden war die Prägung so, der Mann steht sozusagen vor Gott und die Frau ist irgendwo nachgeordnet. Sie sitzt in der Synagoge hinten hinter einem Gitter. Sie hat das Zeichen des Bundes, wird nur am Mann vollzogen. Die Männer vollziehen alles im Gottesdienst. Also alles, was sozusagen im Gottesdienst geschieht, ist Männersache. Und Juden beteten damals täglich fast jüdische Männer, danke, dass du mich nicht als Frau geschaffen hast. Das ist der Hintergrund, vor dem das hier gesagt ist. Und Paulus sagt, und das ist eine Revolution der damaligen Zeit, es gilt nicht mehr, Mann und Frau sind vor Gott absolut im gleichen Stand. Und darum hat es ganz logische Konsequenzen gehabt, dass die Gemeinden Frauen genauso in ihren Gemeinden geachtet haben wie Männer, dass Frauen in der Gemeinde Leitung übernommen haben, dass sie im Gottesdienst gedient haben, der Gemeinde gedient haben, ganz selbstverständlich. Genauso, dass Sklaven Älteste von Gemeinden werden konnten und Ähnliches. Also das sind ganz, ganz wichtige Mauern, die hier eingerissen wurden. Und Paulus sagt, also dass ihr Christus jetzt gehört und Christus euch übereignet habt in der Taufe, dass ihr dazugehört und eine neue Schöpfung seid. Das hat als erste Konsequenz, dass ihr frei seid. Und zwar hat das hier nicht die Konsequenz, dass der Sklave sagt, okay, wenn das so ist, dann werde ich ab jetzt meinem Herrn nicht mehr gehorsam sein, sondern ich werde abhauen und werde mein eigenes Geschäft aufbauen. Das ist sehr viel später erst möglich geworden, auch durch soziale Umstände der Gesellschaft, wo übrigens auch Christen ganz wesentlich zu beigetragen haben. Aber zunächst mal redet Paulus hier von einer inneren Freiheit, die ein Mensch gewinnt. Deine Herkunft, dein sozialer Stand, dein Geschlecht, all das ist entmachtet. Und es hat auf dich nicht mehr diesen Einfluss, den die Gesellschaft auf dich hat bisher. Sondern jetzt lebst du in einer inneren Freiheit vor Gott und in der Gemeinde wird diese Freiheit schon Wirklichkeit. Durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle ein neuer Mensch geworden. Das ist betont in diesem Vers, weil Paulus noch einen Schritt weiter denkt und sagt, ihr seid durch eure Verbindung mit Jesus Christus nicht nur einzeln als individuelle Menschen frei geworden und absolut frei auch von gesellschaftlichen Konventionen, wenn sie denn nur von außen bestimmt sind und nicht biblisch begründet, sondern ihr seid auch ein neuer Mensch geworden, gemeinsam. Ihr seid eine Neuschöpfung auch als Gemeinschaft der Kinder Gottes. Und dann schauen wir noch ein Kapitel weiter im Galaterbrief, Galater 4, Vers 6. Weil ihr nun Gottes Söhne und Töchter geworden seid, gab Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz. Der ruft aus uns, aber Vater. Hier sehen wir, dass die Neuschöpfung noch weitergeht. Es ist nicht nur Freiheit. Wir sind nicht nur frei geworden, innerlich frei, sondern Gott macht uns als Menschen, die zu ihm gehören, zu seinen Söhnen und Töchtern. Und hier beschreibt Paulus das so, dass wir den Geist seines Sohnes, also den Geist Jesu, hier ist der Heilige Geist gemeint, dass er uns den Heiligen Geist ins Herz schickt und dass wir das merken können daran, dass wir vertraut mit Gott reden. Wenn du zu Gott eine distanzierte Beziehung hast, wenn deine Gebete Formeln sind, die du sprichst, dann vermute ich, dass du dieses Geschehen noch nicht erlebt hast. Denn wenn du Sohn und Tochter Gottes geworden bist, Kind Gottes geworden bist, dann hat Gott den Geist seines Sohnes in dein Herz gegeben. Und er wird dich befähigen, Abba Vater zu sagen. Oder wie Luther übersetzt, Abba lieber Vater, Papa. Also du wirst ein vertrautes Verhältnis zu deinem Vater im Himmel gewinnen. Etwas Unglaubliches. Der Schöpfer des Universums sagt dir, du darfst mich Vater nennen, Papa nennen. Wir werden das vertrauteste Verhältnis haben, was man sich denken kann. Und dann greift er das nochmal auf, um das zu verstärken, im Vers 7. Du bist also nicht länger Sklave, sondern mündiger Sohn und mündige Tochter. Und wenn du das bist, dann bist du nach Gottes Willen auch Erbe. Du bekommst, was Gott Abraham versprochen hat. Du bist nicht länger Sklave. Das bedeutet auch, du bist nicht länger Sklave der Sünde. Und das ist ein Geheimnis in der Bibel, dass Gott sagt, ich spreche dich frei von deiner Schuld und ich spreche dich auch frei von dem Besitzanspruch der Sünde auf dein Leben. Und das bedeutet, du bist nicht mehr Sklave der Sünde. Und das heißt, du bist wieder in einen Stand versetzt, wo du Sünde widerstehen kannst. Aber es bedeutet trotzdem, Das sei auch dazu gesagt, es bedeutet trotzdem deine Mitarbeit. Aber diese Freiheit von der Sünde, nicht mehr Sklave der Sünde zu sein, sondern mündiger Sohn und mündige Tochter zu sein, das ist Gottes Plan mit dir. Wenn du mündiger Sohn, mündige Tochter, hier ist gemeint, dass hier jemand volljährig wird und dass der Volljährige auch von dem Besitzrecht, er war vorher schon Sohn. Er war vorher Sohn der Eltern, Tochter der Eltern. Vielleicht hier ist vom Sohn die Rede, weil der damals das Erbe erhielt. Und hier ist gemeint, jetzt wirst du volljährig und so sieht Gott dich. Er sieht dich nicht als ein Kind, das unmündig ist, was also einfach bei den Eltern so mitläuft, weil es ist von seinen Rechten her kaum zu unterscheiden vom Knecht oder vom Sklaven. Sondern Gott vergleicht dich mit dem mündigen Kind, mit dem volljährigen Kind. Das bedeutet, du bist auch schon als Erbe eingesetzt. Dir gehört schon das ganze ewige Leben. Es ist dir verheißen und zugesagt und es gehört dir. Es ist dein Erbe. Du hast es noch nicht angetreten, in gewisser Weise, weil das wird erst nach deinem Tod angetreten. Aber es gehört dir schon. Es ist dir schon zugesprochen. Du bekommst, was Gott Abraham versprochen hat, ist aber noch mehr und betrifft auch dieses Leben. Und zwar, wenn wir das bei Abraham anschauen, wie er im Neuen Testament verstanden wird, dann ist es zunächst mal, dass ein Mensch freigesprochen wird, also gerecht gesprochen wird vor Gott. Die Gerechtigkeit, die Gott Abraham zuspricht. Nicht aufgrund dessen, dass er ein ganz toller Held war, sondern aufgrund dessen, dass er Gott vertraute. Und mit diesem gleichen Erbe bist du auch beschenkt. Als Mensch, der Christus gehört, hast du dieses Erbe, genauso wie Abraham es hat. Und ich glaube, dass es hier an dieser Stelle manchmal mangelt bei uns, dass wir das nicht in der Tiefe verstehen, was es bedeutet, gerechtfertigte Menschen zu sein. Eine Teilnehmerin einer Skifreizeit, ich habe mir schon überlegt, ob ich das jetzt erzähle, weil die Sonne scheint und so, aber versuchen Sie sich da mal reinzudenken, ja, dass es Sie so ein bisschen friert. Ja. Eine Teilnehmerin der Skifreizeit erzählt, dass sie an einem Tag an einen Hügel ging und eine Abfahrt versuchte, die sie völlig überforderte. Und ich selber fahre kein Ski, aber sie beschreibt das so, dass sie da runter stolperte und ständig hinfiel und unglaublich lange brauchte, um diesen Hang herunterzukommen. Und während der ganzen Zeit hat sie rumgeschimpft, dass sie das nicht kann und wie blöd das ist und so. Und am nächsten Tag war ein Gottesdienst. Und in diesem Gottesdienst hört sie, wie ihr zugesagt wird von Gott, dass das, was wir in unserem Glauben annehmen von Gott, dass das sozusagen Geschenk ist und dass wir uns hineinfallen lassen sollen in das, was Gott schon für uns getan hat. Und da wurde diese Situation auf dem Skihang für sie zum Bild und sie schreibt dann darüber, ich habe in diesem Moment begriffen, dass das, was ich da gemacht hatte, sowas wie ein selbstgerechtes Verhalten war. Ich wollte mir es beweisen, ja? Ich wollte das selber schaffen. Wenn ich mich hätte hineingegeben hätte in diese Kapitulation zu sagen, nein, ich schaffe das nicht, dann hätte ich ins Bergrestaurant gehen können, eine Tasse Tee schlürfen und danach mit der Seilbahn runterfahren können. Gott hat alles vorbereitet für dich. Und manchmal tust du so, als müsstest du selber das aber erwirtschaften und tun. Und ich glaube, dass wir ganz anders und ganz befreit durch unseren Alltag als Christen leben können, wenn wir das in der Tiefe verstehen, was es bedeutet, dass unsere Aufgabe ist, zu empfangen und mit leeren Händen vor Gott zu stehen und zu sagen, bitte, ich kann das nicht, ich weiß, dass du kannst. Ich weiß, dass ich zu meiner Gerechtigkeit, zu dem, dass du mich gut findest, nicht zu beitragen kann. Aber ich weiß, dass du alles dafür getan hast. Und Abraham wurde gesegnet. Du hast das Ganze, du bekommst, was Gott Abraham versprochen hat. Und Gott hat Abraham gesegnet und das wird im Alten Testament nicht nur an seinen äußerlichen Lebensumständen deutlich, sondern auch daran, dass er, wenn ihn jemand anders gesegnet hat, dass er wirklich gesegnet wurde. Und es wurde auch darin deutlich, dass wenn jemand anders ihm fluchen wollte, dass dieser Fluch abprallte und ihn nicht erreichen konnte. Das war der Segen, der Abraham versprochen war. Und ich glaube, es gibt noch einen Segen, der ganz in diese gleiche Richtung geht. Wir lesen im Römerbrief, dass alle Dinge uns zum Besten dienen müssen, wenn wir zu Christus gehören, wenn wir Christus lieben. Und das heißt für mich genau dieses Gleiche, dass Gott auch die schwierigsten Geschichten, die in unserem Leben passieren, zum Guten ummünzt und sie zum Heil werden lässt. Sie dazu benutzt, dass in unserem Leben Heil geschieht von Gott her. Alle Dinge müssen dir zum Besten dienen, weil Gott es will. Das bedeutet nicht, dass dich nicht Schwierigkeiten treffen. Es bedeutet nicht, dass du sozusagen unbeschadet durchs Leben gehst. Es bedeutet aber, dass Gott auch die schlimmsten Geschehnisse deines Lebens umprägen wird zum Segen. Umprägen wird zum Heil in deinem Leben. Also, fassen wir zusammen. Du bist nicht mehr der Alte. Deine Aufgabe, um diese neue Schöpfung, diese neue Identität zu empfangen, ist eigentlich zunächst mal, nimm das neue Leben an. Das sage ich für alle, die sagen, ich gehöre noch nicht zu Christus. Ich wurde ihm letztlich noch nicht übereignet oder habe mich ihm nicht übereignet. Meine Besitzverhältnisse sind noch bei mir. Ich bestimme über mein Leben. Aber wenn jemand von euch sagt, ich möchte gerne mit Christus leben, zu ihm gehören, dann sage ich dir, das ist ganz, ganz einfach. Nimm dieses neue Leben an. Heißt, ich spreche das vor Gott aus im Gebet und ich rate dir, das mit einem Zeugen zu tun und zu sagen, ja, ich möchte gerne zu dir gehören. Ich möchte die Besitzverhältnisse meines Lebens klären. Du sollst Herr meines Lebens sein. Und wenn du sagst, das möchte ich, das rumort schon länger bei mir, dann lade ich dich ein, dass du nach dem Gottesdienst. Wir haben nach dem Gottesdienst Zeit. Die Charlotte, denke ich, wird hier vorne sein. Ich bin hier vorne. Wenn du einen Zeugen suchst und mit jemandem beten möchtest, kannst du das mit uns gerne tun. Wir wollen dir helfen, dass du Kind Gottes werden kannst. Und wenn du diese neue Schöpfung bist und du weißt, in deinem Leben gab es diesen Punkt schon, du bist Christus übereignet. Du hast dieses Gewand angezogen. Dann bitte ich dich, dass du auch wieder mit dem biblischen Verständnis dieses Gewand immer wieder anziehst. Das ist in der Bibel kein Widerspruch, dass wir das Gewand einmal anziehen und dass es dennoch immer wieder so wie in der Nationalmannschaft ein Spieler nicht nur einmalig dieses Trikot sozusagen bekommt und sagt, ich gehöre jetzt zur Nationalmannschaft, sondern dann sagt, ich stelle mich zur Verfügung und ich will auf dem Platz mein Bestes geben. So könnt ihr das verstehen. Er zieht immer wieder dieses Trikot an. So ist das in der Bibel zu verstehen. Wenn du eine Neuschöpfung bist und du bist es, so du zu Christus gehörst, dann bitte ich dich, dass du deine Aufgabe zunächst mal wahrnimmst, dass du es einfach immer wieder von Gott empfängst, dass du diese Neuschöpfung bist und dass du es dir zusprechen lässt. Und deshalb hier, höre es und sprich es aus. Was auf deinen Lippen wohnt, das kann auch in dein Herz fallen. Was du mit deinen Lippen aussprichst, was du sagst, das kann auch in dein Herz fallen. Deshalb lies Verse der Bibel laut. Sprich es aus. Sing es. Und dann bejahe es auch. Glaube es, dass Gott in dir etwas Neues begonnen hat. Dass er dich berufen hat und dass du seine Schöpfung bist. Berufe dich darauf, dass du zu Christus gehörst. Das ist so wichtig, weil manchmal gehen Christen los und sie gehen eigentlich als unglückliche Menschen los und arbeiten viel für das Reich Gottes und wollen viel bewirken. Aber wir müssen erst ruhen und dann etwas tun. Wir müssen erst in diesem Stand sein und dann etwas tun. Wir müssen erst die Freude des Lebens in Christus erleben und dann etwas tun. Das gilt auch immer wieder neu. Das gilt immer wieder neu. Da, wo du dein Christsein als Krampf erlebst, ich bitte dich, dass du dich vergewisserst, dass du in diesem Stand lebst und dich an ihm freust. Und dann geh los. Und dann setze dich ein, gerne. Gerne tu das für Christus. Aber tu es nicht unter dem falschen Motiv, dass du sozusagen irgendetwas dazu tun kannst, dass Gott dich mehr mag. Das ist eine Illusion. Gott steht voll und ganz zu dir. Du bist eine neue Schöpfung in seinen Augen. Bitte lebe in dieser neuen Schöpfung und versuche nicht, aus eigener Kraft alles Mögliche zu reißen und damit Gott zu beeindrucken, sondern freue dich an dem, was Gott dir schenkt, und dann geh los. Dann lass dich senden. Und ich möchte euch das mit der letzten Folie nochmal sozusagen zusprechen. So ihr Christus gehört, gilt dies für euch. Du bist Sohn. Du bist Tochter des ewigen Gottes. Du bist Erbe aller Verheißungen, die Gott Abraham gegeben hat. Du bist Erbe des ewigen Lebens. Du bist Wohnung des Heiligen Geistes. Du bist Wohnung des lebendigen Gottes. Und wenn du dir das immer wieder vergewissern willst, dann rate ich dir, dass du in deine Bibel oder sonst in deine Hosentasche einen Zettel legst, den du am Infotisch findest. Das ist so ein langer Zettel. Und darauf steht, was wir in Jesus Christus sind. Alles, was die Bibel oder fast alles, was die Bibel über dich sagt, wenn du zu Christus gehörst. Und dann lies das und sprich es aus und bejahe das, was Gott über deinem Leben ausgesprochen hat, damit du als fröhliches Kind Gottes leben kannst. Amen. Ich bete mit uns. Ihr könnt gern dazu sitzen bleiben. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für dieses Wunder der neuen Schöpfung. Ich danke dir dafür, dass du uns so ein großartiges Geschenk machst, dass du uns in einen neuen Stand hineinsetzt, dass wir, wenn wir zu dir gehören, ja, etwas ganz Neues genießen dürfen, nämlich Kinder des ewigen und lebendigen Gottes zu sein. Und dafür ehre ich dich, weil das ist schon irgendwie etwas, was über unser Begreifen, unser Verstehen hinausgeht. Ich ehre dich über diesem Geschehen, das du in Christus ermöglicht hast. Ich danke dir für das Geschenk des Heiligen Geistes, der in uns wohnt. Und ich danke dir jetzt auch für dieses vertraute Reden können mit dir, dass du uns hörst und dass du auch die Gebete, die jetzt so nebenher gesprochen werden im Herzen von den Einzelnen, die hier sind, dass du diese Gebete hörst und dass du so vertraut mit uns redest, wie mit Kindern, wie Eltern und Kinder miteinander reden können. Und darüber ehre ich dich. Amen.